Ich lese 1. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12. Ihr wisst selbst, liebe Freunde, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich war. Euch ist bekannt, wie wir in Philippi misshandelt wurden, bevor wir zu euch kamen, und wie sehr wir dort gelitten haben. Doch unser Gott gab uns den Mut, euch frei und offen seine Botschaft zu verkünden, trotz all der Gegenwehr, die wir erlebten. Daran könnt ihr sehen, dass unsere Verkündigung keiner Täuschung entspringt und wir nicht aus schlechten Motiven oder in betrügerischen Absicht predigten. Denn wir reden, weil Gott uns ausgewählt und die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wie ihr wisst, haben wir nicht ein einziges Mal versucht, euch durch Schmeicheleien zu gewinnen. Und Gott ist unser Zeuge, dass wir uns nicht als Freunde ausgaben, um Geld von euch zu bekommen. Wir haben weder eure Anerkennung gesucht, noch die anderer Menschen. Als Apostel des Christus hätten wir durchaus das Recht gehabt, etwas von euch zu verlangen. Aber wir waren bei euch so sanft wie eine Mutter, die ihre Kinder nährt und umsorgt. Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, wie hart wir bei euch gearbeitet haben. Tag und Nacht mühten wir uns ab, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen und niemandem zur Last zu fallen, während wir bei euch Gottes Wort predigten. Ihr selbst und Gott seid unsere Zeugen, dass wir uns euch allen gegenüber aufrichtig und anständig und tadellos verhalten haben. Ihr wisst, dass wir zu euch waren wie ein Vater zu seinen Kindern. Wir haben euch Mut gemacht und getröstet und euch ermahnt, so zu leben, dass Gott mit euch zufrieden sein kann. Denn er hat euch in sein Reich berufen und dazu seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen.
Über 25 Millionen Deutsche setzen sich in ihrer Freizeit in Deutschland für das Gemeinwohl ein. Menschen, die also ehrenamtlich ohne Bezahlung sich engagieren und ja mitarbeiten in den ganz unterschiedlichsten Bereichen. Und auch hier in unserer FEG arbeiten ja ganz viele ehrenamtlich mit. Wir hätten keine Jungschar, keinen Kindergottesdienst, keinen Hauskreis, keine Gemeindeleitung, keine Moderation, kein Musik oder auch kein Technikteam. Ja, wir hätten noch nicht mal Blumen oder eine geputzten Gottesdienstsaal sonntags. Ich glaube, die Liste nicht abgeschlossen, kann man noch ewig lang weiterführen. Wir nennen es bei uns in der FEG nur selten Ehrenamt. Wir reden eher von Mitarbeit. Paulus würde im Neuen Testament vielleicht sogar sagen, Dienst am Reich Gottes. Oder jetzt ganz speziell in den Versen seine Verkündigung, weil seine Mitarbeit hier eben ganz speziell ums Predigen in diesen Gemeinden ging. Ich habe mich gefragt, ob das wirklich das Gleiche ist. Also so ein politisches Ehrenamt oder ein Ehrenamt in einem Sportverein und eben das Ehrenamt, die Mitarbeit in einer Gemeinde. Oder anders gefragt, was macht denn die Mitarbeit in einer Gemeinde aus? Was kennzeichnet die denn? Und dazu schauen wir uns eben den 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 2 an, wie wir den schon gehört haben. Und wir fragen uns, was Mitarbeit in der Gemeinde bedeutet, ob ich das machen sollte oder nicht. Und wenn ja, wie und was das denn heißen könnte. Dazu schauen wir uns zuerst noch mal so ein bisschen den Hintergrund vom 1. Thessalonikerbrief an. Und da gibt es auch ganz viele Hinweise in der Apostelgeschichte. Ich glaube, Apostelgeschichte 17. Und ihr könnt gerne eure Bibel aufschlagen, weil wir so durch diese Verse immer hin und her springen. Auch im Thessalonikerbrief, im 2. Kapitel, gehen wir nicht so ganz chronologisch, sondern gucken uns da verschiedene Verse an. Also von daher, lest gerne mit. Paulus befindet sich gerade auf seiner zweiten Missionsreise und er hat Silas dabei und unterwegs gabelt er noch Timotheus auf. Timotheus war ein junger Christ, der hatte einen sehr guten Ruf unter den Christen dort und die drei zusammen, die gehen jetzt auf diese Missionsreise. Ihr seht hier bei diesem grünen, das ist glaube ich Pfeil in Antiochia, fangen sie an. Und dann gehen sie nach oben, besuchen erst so die einzelnen Gemeinden, die Paulus bereits bei seiner ersten Missionsreise gegründet hat. Und es heißt in der Bibel, sie übergeben diesen Gemeinden die Vorschriften, die die Apostel und Gemeindeältesten in Jerusalem erlassen haben. In Apostelgeschichte 16 heißt es dann, die Gemeinden wurden in ihrem Glauben gefestigt und täglich schlossen sich neue Menschen diesen Gemeinden an. Also die haben erst diese Gemeinden besucht, die eben schon gegründet waren und haben im Grunde in diesen Gemeinden gelehrt und die im Glauben gefestigt. Dann werden die drei vom Heiligen Geist nach Mazedonien geführt. Mazedonien war eine geografische Region im Norden Griechenlands und eine Provinz des Römischen Reiches. In Grau, so in Hellgrau ganz oben, da seht ihr das Mazedonien, wo das so ungefähr lag. Dort gehen die drei zuerst in die Stadt Philippi, die oberste Stadt, die man hier sehen kann. Und was dort passierte in Philippi, das wissen alle, die irgendwann mal im Kindergottesdienst oder in der Jungschau waren. Ihr erinnert euch vielleicht, das war die Geschichte, wo Silas und Paulus wahrscheinlich ohne Anhörung öffentlich entkleidet und ausgepeitscht wurden, dann ins Gefängnis geworfen wurden. Um Mitternacht veranstalteten sie dann eine Lobpreis-Session und daraufhin fielen die Ketten ab, die Türen sprangen auf und sie waren frei. Der Gefängnisaufseher wollte sich dann umbringen, als er gesehen hat, dass seine Gefangenen alle da frei waren, dass die Türen auf waren. Aber Paulus und Silas waren nicht weg. Sie haben mit dem Gefängnisaufseher gesprochen und der hat sich dann für den Glauben an Jesus entschieden. Und nach dieser Geschichte in Philippi gehen sie dann weiter nach Thessalonich oder heute eben Thessaloniki. Und da ist so ein bisschen die Frage, wo ist denn dieser Timotheus hin? Irgendwie lesen wir von ihm gar nichts mehr. Das ist sehr spannend. Der taucht weder in Philippi noch in Thessalonik auf. Von dem hören wir denn erst wieder später was in Beröa. Und es könnte sein, dass er einfach keine Rolle gespielt hat und er deshalb vielleicht einfach nicht erwähnt worden ist. Es könnte vielleicht aber auch sein, dass er irgendwo zurückgeblieben ist und dann später quasi wieder dazugestoßen ist. Also spannende Frage, die uns die Bibel gar nicht so genau beantwortet. Paulus und seine Begleiter, die hatten definitiv, als sie da nach Thessalonich kamen, noch Wunden von Philippi. Die waren ja nicht einfach nur im Gefängnis, sondern die wurden ja auch vorher richtig ausgepeitscht. Das verheilt ja nicht mal schon von heute auf morgen. Es gab zwar in Thessalonik viele Bekehrungen, aber es gab auch viel Anfeindung und viel Arbeit. Paulus schreibt, dass er Tag und Nacht arbeitete dort. Das war so eine beliebte Wendung, sagen wir heute auch, ich muss Tag und Nacht arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass er 24 Stunden arbeiten musste, aber wir können uns das so vorstellen, dass er bei Sonnenaufgang schon mit seinem Handwerk angefangen hat, um eben seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Vielleicht hat er während er gearbeitet hat, schon mit verschiedenen Besuchern, wird auch über den Glauben geredet. Nachmittags hat er dann eben sich intensiver um die Verkündigung des Glaubens gekümmert. Es heißt auch, dass Paulus zweimal eine Spende von Christen aus Philippi bekam. Das reichte aber trotzdem nicht für einen Lebensunterhalt. Also er musste irgendwie noch nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Und er war nur einen Monat ungefähr in Thessalonich. Wir lesen davon, dass er 3 Sonntage dort nur gepredigt hat oder Sabbate gepredigt hat in der Synagoge. Und dann musste er schon wieder gezwungenermaßen weiterreisen, weil das eben so schwierig wurde. Und in der Nacht- und Nebelaktion ging er dann von Thessalonich weiter nach Beröa. Dort taucht übrigens auch der Timotheus wieder auf. Die nächste Station ist dann Athen. Und in Athen schickt Paulus dann den Timotheus wieder zurück nach Thessalonich, weil es ihn doch interessiert, wie geht es denn diesen Christen dort, dieser ganz jungen, frisch gegründeten Gemeinde. Und der Timotheus geht dann auch zurück nach Thessalonich. Er fragt, wie es den Christen dort geht. Die Christen in Thessalonik geben ihm wahrscheinlich auch einen Brief an Paulus mit, wo sie ganz viele Fragen haben. Und der Timotheus stößt dann wieder auf Paulus in Korinth. Und in Korinth verfasst Paulus dann quasi ein Antwortschreiben an diese Christen in Thessalonik. Und dieses Antwortschreiben, das haben wir hier, das ist der erste Thessalonikerbrief. Also ein ganz junger Brief, der noch auf dieser Missionsreise von Paulus geschrieben worden ist. Das Erste, das mir auffällt, wenn ich das so lese, das Kapitel 2, das wir gerade gehört haben, dann ist es, dass Paulus gar nicht nur von der Mitarbeit in dieser einzelnen Gemeinde spricht. Es geht bei Paulus nie um die Mitarbeit in einer einzelnen Gemeinde, hier zum Beispiel jetzt in Thessalonik oder in einer der anderen Gemeinden. Oder bei uns wäre es zum Beispiel die Mitarbeit in der FEG Herborn. Sondern Paulus hat immer das ganze Große im Blick. Sein Ziel ist immer die Verkündigung der guten Botschaft von Jesus. Das Predigen des Evangeliums. Menschen diese gute Botschaft, das Evangelium nahezubringen, weiterzusagen. Er versteht sich als Diener Gottes, als Gesandter Gottes. Und das ist nicht auf eine Ortsgemeinde oder auf einen kleinen Bereich beschränkt. Er ist Teil von dieser ganz großen Bewegung, von diesem Reich Gottes. Und zu unterschiedlichen Zeiten ist er eben in unterschiedlichen Gemeinden quasi stationiert, wie so ja, einzelne Niederlassungen oder Tochterunternehmen oder eben Ortsgemeinden. Wenn es also um Mitarbeit geht, dann geht es nie ausschließlich um die Mitarbeit in einer bestimmten Gemeinde, wie jetzt zum Beispiel hier in der FEG Herborn, oder in bestimmten Räumen, wie jetzt hier vor Ort. Ich kann auch als Missionar nach Salamanca ausgesendet werden und dort das Evangelium erzählen. Oder ich kann ein Frühstückstreffen mit meinen Nachbarn veranstalten und ihnen dort das Evangelium weitergeben. Oder Besuchsdienste im Altenheim anbieten. Oder Fantasien sind keine Grenzen gesetzt. Es geht letztlich um die Mitarbeit am Reich Gottes. Um das Verkündigen dieser guten Nachricht von Jesus. Und wenn du eben hier in dieser FEG, in dieser Ortsgemeinde mitarbeitest, dann heißt das trotzdem, dass du Teil von dieser ganz großen Bewegung bist, von diesem großen Ganzen, nur eben gerade hier in dieser Niederlassung quasi stationiert. Was mir als nächstes auffällt, dass wenn einer sagen könnte, wie soll ich das denn auch noch schaffen? Wie soll ich denn jetzt auch noch hier in dieser Gemeinde in Thessalonik predigen und den Menschen von Jesus erzählen? Ich glaube, dann ist es Paulus. Er hatte Wunden, er war körperlich geschunden, vielleicht war auch psychisch gedemütigt, vielleicht auch entmutigt von den ganzen Herausforderungen und Anfeindungen, die er ja wirklich in jeder Gemeinde, in jeder Station erleben musste. Er hat Tag und Nacht gearbeitet. Und dann steht in 1. Thessaloniker 2, Vers 2, trotzdem, also trotz all dem fassten wir im Vertrauen auf unseren Gott den Mut, euch seine gute Nachricht zu verkünden und ließen uns nicht davon abbringen, als es auch bei euch zu harten Auseinandersetzungen kam. Mal so die nächsten beiden Verse noch mitnehmen, Vers 3. Wenn wir Menschen auffordern, diese Botschaft anzunehmen, dann erzählen wir keine Märchen. Und Vers 4. Er, also Gott, hat uns beauftragt, die rettende Botschaft zu verkünden, deshalb und nur deshalb sagen wir sie weiter. Wie kriegt Paulus das also auch noch hin? Erstens, Paulus ist völlig vom Evangelium überzeugt. Er hat es selbst erlebt, dass der Glaube befreit, dass Glaube verändert, dass Glaube auch durchträgt. Er hat Jesus erlebt. Für ihn ist es kein Märchen oder eine nette Geschichte, die man vielleicht mal wissen könnte, sondern für ihn ist es ja auch lebensverändernd. Zweitens hat er einen ganz klaren Auftrag von Gott dazu bekommen, am Reich Gottes mitzuarbeiten. Und drittens vertraut er 100% auf Gott, dass Gott ihm den Mut und die Kraft durch alle Anfeindungen hindurch gibt, diesen Auftrag auch durchzuführen. Sein Blick ist 100% auf Gott gerichtet. Jesus ist Realität, Jesus ist der Auftraggeber und er vertraut 100%. Was heißt das für unsere Mitarbeit heute? Ich glaube, der Satz, wie soll ich das denn jetzt auch noch schaffen, ist ziemlich brandaktuell. Natürlich haben wir andere Herausforderungen. Keiner von uns sitzt mit Striemen da, weil er gefoltert worden ist. Aber wir haben alle unseren Beruf, Familie, Haushalt, Hobbys, Freunde, vielleicht unsere Gesundheit und. Und ich glaube, ich muss das niemandem erzählen. Und auch meine Tage sind so voll, dass ich manchmal gar nicht weiß, wie ich das in diese 24 Stunden da irgendwie noch reinquetschen soll. Wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, was ich alles so zu tun habe. Aber trotzdem hat jeder Christ auch heute diesen Auftrag bekommen, die rettende Botschaft zu verkünden, am Reich Gottes mitzuarbeiten. Stichwort Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Wenn wir Christen sind, dann sind auch wir davon überzeugt, dass es kein Märchen ist, dass wir weiterziehen oder vielleicht eine nette Philosophie, die man auch hören könnte, sondern dass es wirklich auch heute lebensverändernd ist, dass das Evangelium auch heute durchträgt, dass es verändert, dass es befreit. Und auch wenn ich vielleicht nicht weiß, wie ich das irgendwie noch schaffen soll, ist es vielleicht auch eine Chance, 100% darauf zu vertrauen, dass Gott mir den Mut und die Kraft schenkt, das Durchhaltevermögen, diesen Auftrag auszuführen. Mitarbeit, ja, weil Jesus Realität ist, weil auch wir heute einen ganz klaren Auftrag gekriegt haben und weil auch wir einen Vertrauensschritt wagen dürfen oder können. Es gibt so ein ganz bekanntes Phänomen in Freikirchen vor allem, dass Menschen sagen, ja, wenn ich jetzt so und so alt bin, 60, 70, weiß nicht was, dann habe ich quasi mein Soll erfüllt, dann darf ich mich jetzt endlich in den ehrenamtlichen Ruhestand setzen. Ich habe jetzt meine 20, 30, manche vielleicht sogar 50 Jahre ehrenamtlich mitgearbeitet. Jetzt sind andere dran, jetzt ist meine Zeit, das Leben zu genießen. Ich finde es eine ganz interessante Vorstellung und das koppelt ja letztlich unsere Mitarbeit in der Gemeinde mit unserem Berufsleben, wo wir ja auch mit heute 67, vielleicht manche noch mit 65 in die Rente gehen. Ich kann nur diese Vorstellung nirgends in der Bibel finden. Es gibt in der Bibel keine Obergrenze für unsere Mitarbeit am Reich Gottes. Es gibt auch kein Soll erfüllt. Ich glaube, diese Vorstellung, die geht so am Kern von gemeindlicher Mitarbeit vorbei, dass wir etwas ableisten müssen, dass wir was tun müssen, bis wir quasi unser 100% erfüllt haben und dann können wir was anderes machen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass wir vergessen haben, was dann dahinter steckt, dass ein Auftrag dahinter steckt, der für uns lebenslang gilt, der bis zum Tod gilt, was ein ganz großes Ziel und Sinn von unserem überhaupt Leben hier auf der Erde ist. Vielleicht haben wir auch vergessen, Gott in Bezug auf Mitarbeit völlig zu vertrauen. Oder denkt ihr wirklich, dass euch Gott mit 60 oder 65 nicht mehr als Mitarbeiter gebrauchen kann? Mose war 80, als er den Auftrag bekommen hat, das Volk aus Ägypten zu führen. Mit Sicherheit gibt es andere Aufgaben für Ältere als für Jüngere. Ein 25-Jähriger, der ist zwar vielleicht eine Woche auf einer Kinderfreizeit und liegt da irgendwo auf dem Zeltboden und es macht ihm überhaupt gar nichts aus. Und ein 65-Jähriger hat da vielleicht ein bisschen Probleme, eine Woche im Zelt noch zu schlafen und den Kindern da das Evangelium weiterzusagen. Aber vielleicht hat ein 65-Jähriger eine ganz andere Lebensweisheit und vielleicht auch eine ganz andere Reife, hoffentlich. Und kann so vielleicht viel besser ein Amt des Kassierers übernehmen als ein 25-Jähriger. Oder in Titus 2 lesen wir, dass Ältere gut Mentoren für Jüngere sein können, dass sie ihnen helfen können, im Glauben, aber auch ganz praktisch im Leben zurechtzukommen. Das kann zum Beispiel im Leiten einer Semestergruppe sein, im Besuchsdienst, bei Gottesdiensten und. Mitarbeit, ja oder nein? Ich glaube, in der Bibel ganz klar ja, weil ich weiß, dass ich einen Auftrag von Gott bekommen habe, die gute Nachricht weiterzuerzählen, am Reich Gottes mitzuarbeiten, weil ich überzeugt bin, dass die Botschaft des Evangeliums lebensverändernd, Realität und absolut relevant ist. Und weil ich lerne kann, auch in Bezug auf meine Mitarbeit, 100% Gott zu vertrauen. Die zweite Frage, Mitarbeit, wie oder was? Und auch da schauen wir uns zuerst mal an, was Paulus dazu sagt im 2. Thessalonikerbrief. In Vers 4 schreibt Paulus, wir wollen nicht Menschen damit gefallen, sondern Gott, also mit der Mitarbeit, bei Paulus eben mit dem Verkündigen von der guten Nachricht. Und das ist natürlich was, das wir alle absolut unterschreiben. Wir machen das ja alles für den Herrn. Wirklich? Fragezeichen. Oder habe ich vielleicht die Aufgabe doch angefangen, weil ich gefragt worden bin und hat sich halt kein anderer gemeldet? Und ich konnte vielleicht einfach nicht Nein sagen? Oder in Vers 6 schreibt dann Paulus weiter, ich wollte auch nicht von Menschen geehrt werden, weder von euch noch von irgendjemand sonst. Klar, stimmen wir auch alle völlig in der Theorie überein. Aber wie sieht es denn praktisch aus, wenn alle gelobt werden, aber du standst ewig lang in der Küche oder im Garten oder hinterm Putzeimer und das hat keiner gesehen? Nachdem ich mal 3 Tage für eine Freizeit gekocht habe, wirklich den ganzen Tag dort in der Küche stand und mein Mann mit den Kindern gesehen worden ist, wurde ich von Leuten aus der Gemeinde gefragt, ob ich mir einen Urlaub gegönnt hätte. Ich musste schon ganz schön schwer schlucken. Und ich glaube, das zu fühlen, das ist auch keine Kritik, sondern das ist einfach, glaube ich, nur total menschlich. Natürlich fühlen wir uns gut, wenn wir gelobt werden. Und natürlich motiviert es uns, weiterzuarbeiten, wenn wir Wertschätzung und Lob für unsere Arbeit bekommen. Bei diesen Beispielen, da sprechen wir aber von einer sogenannten extrinsischen Motivation. Und ich finde es total spannend, wie die Bibel Erkenntnisse, die uns die heutige Naturwissenschaft oder auch die Psychologie hier in dem Fall oder andere Wissenschaften als ganz neue Erkenntnisse vermitteln und die Bibel das schon lange irgendwie wusste, halt bloß anders genannt hat. Eine extrinsische Motivation, das bedeutet, wenn die Motivation quasi von außen kommt. Also ich bin motiviert, weil ich Wertschätzung bekommen habe. Oder weil ich ein gewisses Ansehen dadurch habe, vielleicht in der Gemeinde. Kann vielleicht auch heißen, ich bin motiviert oder ich mache es mit, weil ich halt einfach nicht Nein sagen konnte. Oder weil ich so ein starkes Pflichtbewusstsein habe. Oder vielleicht auch, weil mir einfach die anderen Mitarbeiter sehr sympathisch sind oder der Pastor. Oder ich mache eben halt nicht mit, weil halt die mir nicht so sympathisch sind. Psychologen sagen, dass wir kurz und ja vielleicht auch noch für mittelfristige Ziele so eine extrinsische Motivation sogar richtig zielführend und motivierend sein kann. Wenn aber langfristig Mitarbeiter ausschließlich aufgrund von einer extrinsischen Motivation ja motiviert werden und beeinflusst werden, dann kann das zu großer Unzufriedenheit dazu führen, sie können sogar krank und bitter werden auf Dauer. Und in der Gemeindemitarbeit reden wir von einer langfristigen Mitarbeit. Das Gegenteil von dieser Motivation ist die intrinsische Motivation. Und das bedeutet, eine Aufgabe zu machen aufgrund von inhaltlichen Aspekten. Wusste Paulus anscheinend auch schon, wenn er schreibt, er macht das, weil er vom Inhalt des Evangeliums total überzeugt ist, weil es ihm um Gott geht. Heißt das jetzt, wir dürfen nicht mehr loben? Ich glaube, nein, das heißt es nicht. Paulus lobt immer wieder Einzelne. Wenn wir uns die ganzen Briefe durchlesen, heißt es immer wieder, er lobt die und die Gemeinde oder auch Einzelpersonen. Also fang an, ausgiebig zu loben, ausgiebig andere auch zu wertschätzen, Danke zu sagen. Aber es wird dir und deiner Mitarbeit besser gehen, wenn du dieses Lob nicht insgeheim erwartest oder einforderst oder darauf deine Motivation gründest. Nimm dir stattdessen regelmäßig, vielleicht einmal im Monat, vielleicht auch einmal im Jahr, Zeit, um deine Mitarbeit zu reflektieren, um darüber nachzudenken, warum machst du das eigentlich noch? Und dich, ganz wichtig, auch wieder auf Gott auszurichten. Ein zweiter Punkt, der ganz eng auch mit dieser intrinsischen Motivation verbunden ist, also dem Inhalt der Aufgabe, ist, gabenorientiert mitzuarbeiten. Wir sind natürlich viel motivierter, wenn wir eine Aufgabe machen, die uns erfüllt, die auch unseren Gaben entspricht, das unserem, ja, unserem Wesen entspricht. Das ist übrigens auch ein ganz großes Thema von Paulus, nicht nur im 1. Thessalonikerbrief zum Beispiel, ganz besonders auch im Korintherbrief. Habe ich euch mal eine Stelle von 1. Korinther 12, Vers 4 bis 5 aufgeschrieben. Wir haben von Gott verschiedene Gaben bekommen. Und zwar nicht, dass wir sie in die Schublade stecken und wir uns nur still und heimlich darüber freuen, sondern dass wir diese Gaben ausbauen, dass wir sie fördern und dass wir sie für das Reich Gottes einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Handwerks hat, super. Aber dann soll er doch nicht bitte auf die Bühne gehen und singen, dass wir vielleicht alles nächste Mal Oropax mitnehmen müssen, sondern dann darf er diese Gabe des Handwerks ja ausbauen und für Gott einsetzen. Und dann kommt vielleicht zum Beispiel so ein Holzkreuz raus, wie wir das da vorne auf unserem Dach sehen, das nachts leuchtet und wo die Menschen weilweit das Zeichen von Jesus erkennen können. Oder wenn jemand die Gabe der Musik hat, dann darf er doch auch bitte diese Gabe fördern, trainieren und auch einsetzen, um andere mit der Musik zu ermutigen und so das Evangelium auch weiterzugeben. Das muss ja auch nicht nur im Gemeindekontext sein. Fördere deine Gabe, nutze sie für die Mitarbeit am Reich Gottes. Und wenn du zum Beispiel gar nicht weißt, was deine Gabe ist, dann wäre es auch mal eine super Idee, eine Semestergruppe zum Thema Gaben entdecken anzubieten. Material ist genug vorhanden als Tipp. Ein dritter Punkt, Mitarbeit planen. Paulus ist nicht blauäugig in seine Aufgabe rangegangen. Er wusste, wie anstrengend das war. Er war ja jetzt schon auf seiner zweiten Missionsreise. Er hat mit Widerständen gerechnet. In der Apostelgeschichte kann man nachlesen, dass er schon 4 Wochen einen Tumult in Thessalonich gab. Der Gastgeber von Paulus und Silas, ein Jason, und auch andere Christen wurden geschnappt und angeklagt und nur auf Kaution wieder freigelassen. Klar war das eigentliche Ziel Paulus und Silas. Die wurden einfach nur nicht geschnappt, weil sie zufällig zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Haus von dem Jason waren. Und daraufhin reisten Paulus und Silas noch in derselben Nacht nach Beröa weiter. Paulus wusste, wann es genug war, um auch genug Kraft zu haben, um seinen Auftrag auch weiter auszuführen. Interessant finde ich auch, dass Paulus nie alleine reiste, sondern dass er sich immer gezielt auch Mitarbeiter ausgesucht hat, auf die er sich verlassen konnte, die ihm auch eine Stütze waren. Er hat seinen Dienst, er hat seine Reisen geplant, vorbereitet. Ich glaube, dass Mitarbeiterplan in unseren vollen Terminkalendern umso wichtiger ist. Und dass da auch hilfreich sein kann, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Ja, wie viele Stunden kann ich denn vernünftigerweise für die Gemeinde pro Woche oder pro Monat einsetzen oder möchte ich einsetzen? Manchmal ist ja auch so eine Frage der Priorität. Und was mache ich mit dieser Zeit? Schaffe ich es realistischerweise, jede Woche den Hauskreis zu leiten und zu bewirten? Oder nur alle 2 Wochen? Und ist es sinnvoll, die 2 Stunden pro Woche, die ich investieren möchte, auf 3 Aufgaben aufzuteilen oder konzentriere ich mich auf 1 Aufgabe? Eine andere Möglichkeit ist auch Sabbate, also Pausenzeiten einzuschalten, einzuplanen. Nachdem ich vielleicht lange Zeit eine Aufgabe übernommen habe, dann nehme ich mir eine Sabbatzeit. Und übrigens, ist diese Sabbatzeiten in der Bibel, die finden wir ganz oft, gerade auch im Alten Testament. Das Ziel dieser Sabbatzeiten ist nie, so heimlich dann aus der Mitarbeit zu verschwinden, sondern das Ziel ist immer, sich neu auf Gott auszurichten und dann wieder gestärkt seine Aufgaben übernehmen zu können. Das Ziel so einer Sabbatzeit kann vielleicht sein, einen Teil der Bibel durchzulesen und Gott zu fragen, welche Aufgabe danach für mich dran ist. Sabbatzeiten sind kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Ich weiß, dass es im Alltag nicht so einfach ist, Zeit zu finden, auch für Gemeindearbeit. Aber wenn ihr eure Zeit nicht plant, dann werdet ihr verplant. Noch einen 4. Punkt habe ich, authentisch leben. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, und da habe ich mal Vers 8 vom Thessalonikerbrief aufgeschrieben. Da sagt Paulus, ich hatte eine solche Zuneigung zu euch, dass ich bereit war, nicht nur Gottes gute Nachricht mit euch zu teilen, sondern auch mein eigenes Leben. So lieb hatte ich euch gewonnen. Und Vers 10 sagt er, Gott weiß es und ihr wisst es auch, dass wir euch, die ihr zum Glauben gekommen seid, so behandelt haben, wie es Gott gefällt. Wir verhielten uns vorbildlich und ließen uns nichts zu Schulden kommen. Mitarbeit am Reich Gottes ist nicht von unserem anderen Leben drumherum, von unserem Alltag irgendwie abspaltbar. Das ist kein Job, auch kein Ehrenamt, wie wir es vielleicht sonst langläufig kennen, dass ich ausübe und dann mache ich einen Punkt und dann gehe ich nach Hause oder gehe sonst wohin und dann hat das Ganze jetzt nichts mehr mit mir zu tun. Paulus spricht ja vielmehr von einer Herzenshaltung, die er für die Thessaloniker hat. Sie liegen ihm am Herzen. Sie sind ihm total wichtig. Und das, was er ihnen erzählt, das lebt er auch. Ich glaube, dass hier ein ganz wichtiger Schlüssel das Gebet ist. In 1. Thessaloniker 1, Vers 2 lesen wir zum Beispiel auch, dass Paulus regelmäßig für diese Thessaloniker gebetet hat. Noch weiterhin regelmäßig für sie betet. Bitte Gott, dir eine Aufgabe oder eine Personengruppe aufs Herz zu legen. Dass du diese Gruppe, diese Aufgabe aus Gottes Blickwinkel sehen kannst. Paulus beschreibt es so in Vers 7, liebevoll und fürsorglich wie eine Mutter. Und in Vers 11, ermutigend und anspornend wie ein Vater. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den wir so ganz schlecht selber machen können, wo wir uns so ganz schlecht irgendwie ja zwingen können oder wo das jetzt funktionieren muss, sondern ein Punkt, den uns Gott auch schenken muss, wo wir ihn immer wieder darum bitten dürfen. Das ist vielleicht auch der Punkt, wo uns bewusst wird, dass es eben nicht einfach nur darum geht, in der Gemeinde Managementstrategien einzusetzen und dann funktioniert es. Oder ein normales Ehrenamt auszuüben, sondern ja, wo es darum geht, dass Gott seine Gemeinde bauen darf und wir dürfen mit Gott seine Gemeinde bauen. Was sagt uns also der 2. Thessalonikerbrief zur Themenreihe Miteinander Hoffnung leben? Wir leben miteinander Hoffnung, indem jeder Christ am Reich Gottes mitarbeitet und dazu beiträgt, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Und so eine ehrenamtliche Mitarbeit war auch schon für Paulus herausfordernd. Und trotzdem macht er es, weil Jesus Realität ist, weil er einen ganz klaren Auftrag bekommen hat und weil es für ihn auch ein Vertrauensschritt ist. Und es gibt ein paar Tipps, die helfen, deine Mitarbeit am Reich Gottes zu gestalten. Zum Beispiel reflektiere regelmäßig deine Mitarbeit. Denk darüber nach, warum du das eigentlich noch machst und, ganz wichtig, richte dich immer wieder neu auf Gott aus. Arbeite gabenorientiert mit. Plane deine Mitarbeit. Und bitte Gott, dir ein Herz, eine Liebe für deine Aufgabe und für die Menschen drumherum zu schenken. Amen.